Wie Priska gesagt hat, wir sind in einer Serie im Moment drin. Ihr dürft schon Sabrina und Micha hören zum Thema Feuer oder Asche. Feuer oder Asche. Beim Feuer, da brennt ja etwas. Da lodert etwas, da ist etwas heiß. Da ist es wohl ums Feuer, da wird es warm. Bei der Asche, da ist etwas, wo vergangen ist. Das hat auch mal gebrannt. Aber es ist erkaltet. Es ist nicht mehr so, wie es eigentlich ursprünglich gewesen wäre. Bei dieser Serie Feuer oder Asche soll es um unsere Beziehung zu Gott gehen und unsere Leidenschaft zu Gott. Wie brennend sind wir oder ist das Vergangenheit und aus uns ist ein bisschen Asche geworden? Wir wollen eben miteinander verschiedene Personen oder Personengruppen miteinander anschauen. Und heute geht es um den Daniel aus dem Alten Testament versus die Juden. Das heisst, im Gegensatz zu den Juden. Und ich werde heute nicht allzu sehr auf die Juden eingehen, sondern ganz stark auf das, wo der Daniel eigentlich, wo ihn prägt hat und wie er gelebt hat. Und wenn wir in das Daniel-Buch hineinschauen, dann sehen wir ganz zum Anfang schon, wird uns aufgezeigt in dieser Einführung der ganze historische Hintergrund von dem Buch. Während der Regierungszeit von dem König Joachim, von dem israelischen jüdischen König Joachim in Jerusalem, wird Jerusalem belagert. Der siegreiche Eroberer Nebukadnezar, der beschlagnahmt die wertvollste Sache in Jerusalem. Zum einen sind das die Tempelgeräte, die ihnen sehr wichtig sind, die Israeliten, die von Gott gegeben sind und wo eigentlich auch für die Gegenwart von Gott im Volk gestanden haben. Das Kostbarste, was Judah zu bieten hat, hat er genommen, die Tempelgeräte. Aber er hat auch noch die junge, intellektuelle Elite vom Land einfach mitgenommen auf Babylon. Unter anderem, er hat bei der ersten Entführung praktisch, sind ganz viele Leute mitgegangen, aber er hat die komplette junge intellektuelle Elite mitgenommen. Das ist ein sehr wertvolles Gut für das Volk, wenn die jungen, kräftigen Leute, die im Saft sind, die im Prinzip das Land später prägen und ja, im Prinzip dann später auch mal irgendwann mitbestimmen, wenn die mitgenommen werden. Und da wird uns berichtet von dem Daniel und seinen drei Freunden. Der Hanania, der Mischael und der Asaja, die haben zu den Auserlesenen gehört. Und im Jahr ungefähr 600 vor Christus, als die erste Gruppe nach Babylon deportiert worden sind, sind die vier dabei gewesen. Und jetzt müssen wir uns bewusst sein, dass das nicht gestandene alte Männer gewesen sind, sondern junge Teenager. Man schätzt, so um die 15, 16 ist der Daniel und seine Freunde gewesen. Also wirklich jung, intellektuell, die haben gewusst, aus denen wird einmal etwas. Aber die Jungen sind rausgerissen worden aus ihrer Familie, aus ihrer Heimat, deportiert in ein fremdes Land. Und der Nebukadnezar, der hat sich ein ganz besonderes Ausbildungsprogramm für sie überlegt. Der erste Punkt, den ich mit euch anschauen möchte, ich habe vor einer Woche, als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, mal das ganze Daniel-Buch am Stück durchgelesen und ich bin fasziniert wieder ganz neu von dem Buch. Und ich will euch das nahelegen, das auch mal zu machen. Man hat so viel zum Entdecken in dem Daniel-Buch. Und der erste Punkt, den ich mit euch anschauen möchte, der mir ganz stark schon am Anfang rauskommt, aber auch am Schluss, ist das grosse Vertrauen von Daniel in seinen Gott. Also er ist dort an den Königshof gekommen in Babylon mit seinen Freunden zusammen, als Teenager. Und der König Nebukadnezar, der hat sich ein Ausbildungsprogramm für sie überlegt. Sie haben alle Vorzüge bekommen. Ihnen sind die, ist das Beste vom Besten angestellt worden. Das Essen, das der König bekommen hat, die Getränke, die der König bekommen hat, die haben sie auch bekommen. Ihr könnt euch sicher noch rein versetzen, wo ihr so alt seid. Wenn einem so etwas vorgesetzt wird, wo man denkt, wow, habe ich noch nie gesehen. Und das darf ich rüberkommen. Da gehen einem die Augen auf, da geht alles. Und es wirkt recht attraktiv. Und der Daniel und seine Freunde, die haben sich nicht blenden lassen. Und es ist zum ersten Glaubenstest für sie geworden, weil der Daniel auch gewusst hat, hey, das passt mit unseren Speisgewohnheiten und mit den Regeln, die wir von Gott bekommen, das passt nicht überein. Und dann lesen wir im Daniel 1, Vers 8, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speisen und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Ich finde das absolut faszinierend, wie der 15-, 16-jährige junge Mann, der weg ist von zu Hause, wo man muss sagen, hey, eigentlich, dir ist alles genommen worden, was du hast. Du hast nichts mehr. Du müsstest traurig sein, müsstest verzweifelt sein. Du bist in einer fremden Umgebung. Dass er so geistig wach ist und merkt, hey, da geht etwas ab. Obwohl mir das vielleicht würde gefallen, muss ich sagen, stopp. Das passt nicht mit meinem Gott zusammen. Und er und seine Freunde sind fest entschlossen, die Reinheitsgebote, die Gott ihnen gegeben hat, einzuhalten. Und jetzt ist sehr interessant und lehrreich, wie der Daniel das fertig bringt, dass er eben anders darf und sie als Freunde anders dürfen wie all die anderen jungen Leute, die ausgebildet werden. Die Verbindung zwischen Kompromisslosigkeit, dass er klar seinen Weg geht, aber auch Taktgefühl. Weil er gewusst hat, der Mann, der den Auftrag bekommen hat vom König, dass sie die Speisen nehmen müssen, der weiß, wenn das rauskommt und die Jungs plötzlich schlechter dastehen wie die anderen, schlechter entwickelt sind, dann geht es ihm als Lebige. Der Daniel hat das Taktgefühl und gleich die Entschlossenheit und sagt, hey, lass uns mal 10 Tage ausprobieren. Nur 10 Tage. Gib uns nur Wasser und Gemüse. Das habt ihr richtig gehört. Ein 15-, 16-Jähriger fragt nach Wasser und Gemüse. Also, da ist mir beim Lesen auch so ein Schmunzler gekommen, wo ich dachte, ein junger Teenager im Saft und Kraft, der ist da froh, wenn so ein Stück Fleisch da vor ihm ist. Das Beste vom Besten. Aber er hat gewusst, auch das Fleisch war meistens den Göttern geweiht. Ich tue mich auch nicht verunreinigen mit dem. Gott ist wichtiger für mich. Und er hat enorm großes Vertrauen in Gott, dass Gott sich zu dem Entscheid auch stellt und die 10 Tage Probe nachher gut wird rauskommen. Er steht sicher vor der Diener an und sagt ihm, probier es 10 Tage aus. Und nach diesen 10 Tagen hat er gesehen, dass die 4 Jungs viel schöner, tut viel besser ist. Das ist jetzt kein, wie soll man sagen, Diätplan, wo uns vorgeschrieben wird, ist nur noch Gemüse und Wasser, dann wirst du schön aussehen oder was. Das ist nebensächlich. In dem Moment geht es darum, dass sie Gott gehorsam gewesen sind. Sie haben sich nicht auf das Neue, das ihnen in dem Land entgegengekommen ist, auf das, was so attraktiv wirkt, gerade auf einen Teenager. dass sie sich nicht darauf eingelassen haben, sondern ganz sauber ihren Weg gegangen sind. Und auch wir müssen uns immer wieder entscheiden, wem wir folgen. In jensten Situationen. Ich hoffe jetzt einmal für dein Leben, dass du nie so deportiert wirst in einem fremden Land. Weiter musst leben und dir so etwas vorgesetzt wird, wo dich musst entscheiden. Aber auch unser Alltag ist geprägt von Entscheidungen, wo wir überlegen müssen, wer oder was ist das Höchste für uns in unserem Leben. Wem folgen wir? Wem gehören wir? Zu wem stelle ich mich? Der Daniel und seine Freunde, die haben zu Gott gehalten, ganz klar. Und der Daniel sehen wir nachher auf dem ganzen Weg, er ist nie stolz geworden. Ich meine, man könnte sich ja auch etwas einbilden drauf. Ich bin intellektuell. Ich bekomme die beste Ausbildung. Die sind behandelt worden wie Prinzen. Natürlich mit einem Hintergedanken vom Nebukadnezar. Der hat es nicht gemacht, weil er gedacht hat, ihr seid tolle Juden, ich gebe euch das Beste vom Besten. Er hat einen Hintergedanken gehabt. Aber der Daniel ist nicht stolz, nicht überheblich geworden und hat nie faule Kompromisse gemacht. Man könnte ja auch sagen, ah, Gott, du weißt, ich kann jetzt im Moment nicht anders. Ich habe ja nicht entschieden, dass ich deportiert werde und dass ich dort an den Königshof komme und wie einen Prinz behandle. Jetzt ein paar Wochen das Fleisch essen und so wie der König leben, das kann ja nicht schaden. Gott, du weißt doch, dass ich zu dir gehöre. Du bist mir immer wichtiger wie alles andere, aber du weißt, ich kann jetzt im Moment nicht anders. Er hat seinen Weg ganz klar gewählt. Und hat gesagt, darauf lasse ich mich nicht ein. Und das ganze Kapitel 1, wenn ihr das lest, das ist eigentlich ein richtiges Modell fürs Leben als Christ. Also Daniel war eigentlich nur nicht Christ gewesen. Jesus ist viel später erst auf die Welt gekommen. Aber er war gläubig an den Gott, wo die Welt erschaffen hat. Er hat eine enge Beziehung zu ihm gehabt, das sehen wir nachher noch. Und das ganze erste Kapitel ist ein Modell aber für uns Christen, wie wir in einer nicht-christlichen Umgebung leben und überleben. Philipper 2,15 steht zum Beispiel, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, merkt ihr, es war damals mal noch nicht besser gewesen. Wir sagen, amix, früher war alles so viel besser gewesen. Ich glaube, die haben das schon recht extrem so erlebt. Die verdorbene und heillose Welt. Wenn wir dort drin wollen, vorbildlich leben, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Als Kreuzpunkt haben wir die Vision bekommen, dass wir Ausstrahlung haben wollen. Nicht Ausstrahlung von unserem Gebäude, dass da immer wieder Licht brennt und dass die Leute das sehen, dass da viel los ist. Sondern wir wollen als Einzelne in unserem Alltag die Ausstrahlung haben, die von Gott herkommt. Und das widerspiegeln in unserem Alltag in die verdorbene und heillose Welt. Wir wollen vorbildlich leben wie der Daniel. Er hat sein Herz geschützt und nicht unrein machen. Er ist kein Kompromiss eingegangen. Gestatt mir bitte die ganz persönliche Frage für dich und du darfst sie schliesslich für dich beantworten. Wo bist du in der Gefahr, dich in deinem Herzen unrein zu machen? Wo bist du in der Gefahr, faule Kompromisse einzugehen? Wo du ganz genau weißt, eigentlich passt das nicht zu Gott. Eigentlich würde Gott jetzt etwas anderes von mir erwarten. Der Name Daniel ist mir sehr wohl vertraut seit meiner Geburt. Und ich habe recht bald einmal geforscht, auch was bedeutet denn der Name? Daniel heißt, Gott ist Richter. Oder Gott ist mein Richter. Und Gottes Souveränität kommt in dem ganzen Buch raus. Gottes Souveränität über die ganzen Völker dieser Welt und die Herrscher. Die Tatsache, die gehört zur Lebenserfahrung von Daniel. Denn er hat immer gewusst, Gott ist mein Richter. Das heisst, er hat gewusst, Gott ist der Höchste. Nicht Menschen richten über mich. Es kann sein, dass die einen das probieren. Es kann sein, dass sie mich meiden, dass sie schlecht über mich reden, dass sie schlecht über mich denken. Aber Daniel hat gewusst, im Endeffekt ist der Höchste von allen Höchsten, der König von allen Königen, der hat zu sagen. Das kommt in seinem Leben ganz stark raus. Gott wird letztendlich sein Urteil fällen über mein Leben und nicht ein Mensch. Er hat Gott mehr gefürchtet als irgendein Herrscher von dieser Welt, wo sich auch zu damaliger Zeit wie Götter aufgespielt haben. Wenn ihr das Daniel-Buch einmal durchlesen, ist das so krass, wie der Daniel mutig immer wieder vor den König ansteht und ihm sagt, schau, König, du hast vielleicht Macht auf dieser Erde. Du hast vielleicht so viel Macht in meinem Leben, dass du mir das Leben sogar kannst nehmen. Aber es gibt einen, der höher ist wie du. Und jetzt will ich euch das nochmal in Erinnerung rufen. Beachtet bitte, dass der Daniel um die 15, 16 war. Ist das nicht erstaunlich? Da denke ich, wow, wie viele Jahre ist das bei mir her? Wie viel reifer sollte ich eigentlich sein, wo ich so viele Jahre schon im Glauben bin? Wie sieht es denn um mein Vertrauen zu Gott aus? Und das ist nicht einfach jugendlicher Leichtsinn gewesen. Er hat eine feste innere Gewissheit gehabt. Und das ganze Umerziehungsprogramm von Nebukadnezar hat beim Daniel und seinen Freunden nicht funktioniert. Das Einzige, was der Nebukadnezar ändern konnte, waren die Namen. Die Namen von diesen vier Jungs hätte er ändern. Und es kann davon ausgegangen werden, dass die Namen ganz bewusst ausgewählt worden sind, um die hebräischen Namen, die sich alle auf Gott beziehen, auf heidnische Götter umzuinterpretieren. Der Daniel haben wir angeschaut, der heißt Gott ist mein Richter. Er ist genannt worden vom Nebukadnezar Belshazzar. Und Belshazzar gesehen, der heißt Bel schütze den König. Bel ist der höchste Gott bei ihnen in Babylon. Es sind ganz viele Götter gehabt, aber das ist so der Hauptgott, der verschiedene Namen hatte, unter anderem Bel. Später bei den Israeliten lesen wir von Baal. Genau der gleiche. Bel, also der Hauptgott, schütze den König. Praktisch, der soll entscheiden und der soll über das Leben das bewahren. Der Hanania hat geheißen, Jahwe ist barmherzig. Schadrach, der Befehl Akkus. Akku war ein Mondgott. Also sie sollen mit ihren Namen auch merken, hey, jetzt ist etwas Neues. Das Alte ist vorbei. Vergessen den Gott, den ihr bisher daran geglaubt habt. Jetzt gibt es andere Götter, wo ihr sollt prägt werden mit ihnen. Der Mischael heißt, wer ist wie Gott? Und der Meschach, wer ist Akku gleich? Akku, eben der Mondgott. Und da merken wir schon die Verbindung, wer ist wie Gott? Und sie deuten das um als in ihre babylonische Gottheiten, wer ist Akku gleich? Asaja, Jahwe wird helfen und Abednego denn der Sklave Nebos. Das Ganze hätte ihnen eigentlich eine komplett neue Identität geben sollen. Die jungen Teenager sind rausgerissen worden aus ihrem Land und sollen geprägt werden, nicht nur durch das Essen und alles und die Bildung, sondern auch durch die Namen hätte ihnen eine neue Identität gegeben werden, wo sie den alten Gott sollen vergessen, wo sie bisher daran geglaubt haben. Die geplante Gehirnwäsche vom Nebukadnezar, die hat bei diesen vier Jungs nicht funktioniert. Der Daniel hat die neue Identität für sich nicht angenommen. Er hat zwar gewusst, wenn der König Belshazzar ruft, dann bin ich gemeint damit. Aber wenn ihr mal das ganze Buch Daniel anschaut, was der Daniel ziemlich sicher selber geschrieben hat, dann wird der Name Belshazzar nur bei dieser Namensgebung erwähnt, wo der König seinen Namen geändert hat. Nachher wird immer geredet von Daniel. Der Daniel hat gewusst, meine Identität ist in Gott. Gott ist mein Richter. Das hat er nicht sein lassen. Er hat sich nicht eingelassen auf das neue Gedankengut. Ihm dienen, dem lebendigen Gott, war ihm das Wichtigste. Jetzt, der Plan eigentlich vom Nebukadnezar wäre gewesen, so Teenager, die man noch recht gut prägen kann, wo noch jung sind, wo vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung haben, wo noch nicht so lange bisher indoktriniert worden sind durch andere Sachen, die jetzt zu prägen und mit dem Stempel von Babylon aufzudrucken und sie im Prinzip so zu prägen, dass sie gute Führungskräfte werden mit dem Ziel, wenn ich die wieder zurückschicke auf Jerusalem zu all den Juden, die wir nicht mitgenommen haben, dann werden die Führungspersönlichkeiten werden und praktisch die ganze Vermischung mit den Gottheiten und alles Volk Israel wird im Prinzip unterwandert und wird anders geprägt. Das ist das Ziel vom Nebukadnezar, das eigentlich dahinter steckt. Einfluss auf die andere, auf das ganze Volk Israel auszuüben. Dass Nebukadnezar sein Reich vergrößert wird, und das israelische Volk völlig von Babylonien absorbiert wird. Also das Ziel, Israel soll babylonisch werden. Und er hat das, muss man doch ehrlich gestehen, der Nebukadnezar ganz geschickt angestellt. Junge Leute nehmen, wo man denkt, okay, die kann man noch prägen. Er hat sie nicht als Gefangene mitgenommen und in ein Gefängnis gesteckt, sondern er hat ihnen das Beste vom Besten vorgegeben. Wie Prinzen sind sie verwöhnt worden. Ausbildung, Lebensmittel. Sind so gut verwöhnt worden. Mit dem Ziel, alles zu unterwandern und die Jungs zu prägen, dass sie sich verändern. Aber das Spannende ist, wie wir merken, bei keinem einzigen von diesen vier ist das gelungen. Die drei Freunde von Daniel, die sind dann recht bald in dieser gottlosen Umgebung in eine Situation reingekommen. Und auch wir kommen in einer heidnischen Umgebung ganz schnell an den Punkt, dass es ums erste Gebot geht. Wie heisst das erste Gebot? Ich bin dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben als mich allein. Also ich bin der Herr, dein Gott. Und jetzt sind sie herausgefordert worden. Der Nebukadnezar hat eine riesengroße, wunderschöne Statue bauen lassen, die ihn selber dargestellt hat. Und sie sollen arbeiten. Und sie haben sich nicht abgeknüllt und arbeitet, weil sie gewusst haben, erstes Gebot, Gott ist das Höchste in meinem Leben. Ich bete nichts und niemand an, als nur der lebendige Gott. Das Tiefe verwurzelt sie in Gott. Das kommt dann im Daniel 3, Vers 16 bis 18 ganz stark raus. Wenn sie die Worte sagen, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Das heißt, die Freunde stehen vor dem König und sagen ihm im Prinzip, hey, lieber König, wir versuchen es erst gar nicht. Wir probieren es jetzt nicht auf die intellektuelle Art und Weise, dich zu überzeugen über den Verstand. Es kommt so zwischen den Zielen durch, weil du wirst das nicht können verstehen, warum wir uns so entscheiden. Und dann heißt es weiter, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Hey, der krass, der ist allmächtig. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Die Teenager. Und ich erwähne es immer wieder, dass uns das in Gedanken bleibt. Das sind junge Leute mit einer recht bescheidenen Lebenszeit und Lebenserfahrung. Die haben gesagt, ganz egal, in welchen Umständen ich bin, Gott ist Gott und bleibt Gott. Ich vertraue Gott trotz Schwierigkeiten. Die haben gewusst, wenn sie sich da jetzt nicht anknüllen und die Statue anbeten, dann werden sie ins Feuer geworfen. Und sie haben so ein grosses Vertrauen zu Gott gehabt, dass sie gesagt haben, als Teenager, Gott kann uns retten. Aber das noch Spannendere finde ich, dass sie auch gleichzeitig formuliert, und wenn Gott es nicht tut, dann werden wir unserem Gott trotzdem weiterhin vertrauen, ihn ehren. Er ist und bleibt Gott, egal wie meine Situation in meinem Leben aussieht. Hey, ich finde das gewaltig. Da kann ich so viel lernen. Sie haben nicht Gott gegenüber gesagt, du Gott, pass auf, also wenn du uns jetzt aus dem Feuer rettest, dann glauben wir an dich. Wenn du meine Krankheit heilst, dann glaube ich an dich, dann weiß ich, du kannst alles. Ganz egal, wie meine Umstände sind, in was ich im Leben drin bin, Gott ist Gott und bleibt Gott. Das ist das erste Gebot. Und obwohl ich weiß, er kann, werde ich nicht anders reagieren, wenn er es nicht tut. Ich werde ihn gleich verehren. Ich bleibe ihm trotzdem treu. Wenn unser Gott dann will, dann kann er. Und wenn er es nicht will tun, dann bleibe ich ihm trotzdem treu. Ich hoffe, dass ihr gerade die Sätze aufsaugt. Oft verstehen wir doch Gott nicht, oder? Und meistens, ich sage nicht immer, aber meistens geht es bei uns nicht einmal ums Lebige. Die Jungs haben gewusst, wenn der uns ins Feuer wirft, rein menschlich gesehen, es ist vorbei. Ich bleibe Gott trotzdem treu. Gott ist immer die höchste Autorität in meinem Leben. Im Alten Testament hat Gott immer wieder unter dem Volk Israel gelitten, weil sie und hat sie vor dieser Baalsverehrung gewarnt. Sie haben sich immer wieder mit diesen Bräuchen eingelassen, haben andere Götter angefangen zu verehren. Und Daniel, sein Vertrauen stärkt auch seine Freunde und spornt sie zu dieser gleichen Entschlossenheit wie Daniel an. Siehe, unser Gott, den wir ehren, kann uns wohl erretten aus dem glühenden Ofen, dazu auch von deiner Hand erretten. Die sind mit einer Gewissheit vor der König angestanden und ich frage mich, was ist bei ihnen im Leben passiert, dass sie die Gewissheit haben. Ich glaube, sie haben eine ganz tiefe Gottesbegegnung gehabt, ganz tiefe Beziehung. Und sie haben gewusst, ich bin nicht abhängig von Menschen oder deren Meinung über mich, sondern ich bin abhängig in jeder Lebenssituation von meinem Gott. Wir sehen im Daniel 5, wie der Daniel auch uneigennützig war, sich nicht beeindrucken lassen hat von dieser Welt, von dem Sichtbaren, das war. Daniel 5 ist die Geschichte, die die einen von euch sicher vielfach auch schon gehört haben, wo eine Schrift an der Wand erscheint und der König nicht weiss, was da passiert. Er überkommt das Zittern über, wird kreidebleich und fragt seine Wahrsager und Weisen, was hat das zu bedeuten? Niemand kann sagen, der Daniel kann. Und er sagt dem Daniel, Daniel, wenn du mir kannst sagen, was das bedeutet, dann werde ich dich in Purpur kleiden, ich werde dich mit Gold überschütten. Und der Daniel steht an und sagt, König, behalt alles, was du mir willst geben. Ich brauche es gar nicht. Ich brauche kein Purpur, ich brauche kein Gold, ich brauche kein Reichtum. Das ist alles das, was wir manchmal mit Augen so sehr begehren und so sehr. Er hat sich nur an seinen Gott gehalten und hat dem König dann sogar recht heftig müssen Sachen sagen. Ganz am Schluss von dieser Predigt will ich euch noch zwei Sachen mitgeben, wo ich jetzt nicht in die Tiefe eingehen kann. Das eine war das Vertrauen. Und das andere, wenn ihr das Daniel-Buch selber leset, achtet da mal drauf, was er für ein Better ist. Ganz am Anfang im Kapitel 2 haben wir das Problem, dass der König einen Traum hat und der Traum bedeutet hat. Und seine ganzen Berater, die Traumdeuter und alle, die fragen, König, erzähl uns deinen Traum. Und dann sagen wir dir, was er bedeutet. Und er hat ganz genau gewusst, da kann man so rumtricksen und irgendwie sagen, so und so könnte das gewesen sein. Oder so und so könnte der Traum gedeutet werden. Er hat verlangt, erzählt ihr mir zuerst mal, was ich geträumt habe. Und dann erzählt mir der Traum. Und die haben gewusst, hey, das kann kein Mensch. Woher soll er mir wissen, was du geträumt hast in der Nacht? Wo der Daniel das hört, da geht er nicht zum König und sagt, hey König, geht's noch? Was erwartest du denn da? Sondern er ist sofort zu seinen Freunden gesagt und hat gesagt, hey Freunde, bete. Jetzt müssen wir beten. Und er ist sofort an die höchste Instanz. Er ist nicht zum König. Er ist sofort zur höchsten Instanz gegangen und hat gesagt, Gott, du hast alle Weisheit. Du siehst, was der König jetzt von uns erwartet. Ich weiss, an sich kann ich nichts, aber du weisst es, du kannst es mir offenbaren und Gott ist gnädig und gibt ihm ein, was der König geträumt hat und was es bedeutet hat. Und der Daniel kann vor der König anstehen und ihm das sagen. Was ich beim Daniel sehe, er erwartet alles von Gott. Er versucht nicht mit menschlichen Mitteln zu kämpfen und zu sagen, hey, so geht es doch nicht. Sondern sofort als allererstes geht er ins Gebet, Gott vor sein Gott und erwartet alles von Gott. Und das ist dann manchmal eine Leidenschaft, die wir sehen beim Daniel, eine Leidenschaft, wo Leidenschaft. Die Leidenschaft, sich ganz auf seinen Gott einzulassen und alles von ihm zu erwarten, ihn als höchste Instanz zu nehmen, die hat in seinem Leben, die Leidenschaft, immer wieder Leiden geschafft. Das bringt ihn dann zum Beispiel im Kapitel 6 den ganzen Neid ein von seinen Finden. Der Daniel war so treu, sie konnten keine Schuld an ihm finden und haben ihn eigentlich beim König anschwärzen und haben nichts gefunden, außer seine Gottesverehrung. Sie haben gewusst, der Mann, der betet. Weil das nicht versteckt gemacht hat, sondern öffentlich. Dreimal am Tag hat er betet und jetzt haben sie die List gehabt, ein Gesetz von den Meder und Perser, das der König erlaubt. So ein Gesetz, wenn es als Gesetz von den Meder und Perser war, dann ist das ein Gesetz, das unumstößlich war. Da hätte man sich daran halten müssen, auch der König. Und sie haben gesagt, wer in 30 Tagen irgendjemand um irgendetwas bittet, außer dich, König, der soll in die Leuengrube geworfen werden. Und der König hat sich darauf eingeladen. Das Gesetz ist, was macht der Daniel in dem Moment? Er geht nicht zum König und sagt, du König, das geht doch nicht. Wir versuchen doch immer zuerst einmal auf der menschlichen Ebene, hey, wie kommst du da drauf? Das geht doch nicht. Du weißt doch, dass ich meinen Gott verehre und versuche zu diskutieren. Und was macht er? Er geht wieder zu seinem Gott und betet. Es steht, wie er es gewohnt war. Dreimal am Tag. Und obwohl er gewusst hat, es ist verboten, hat er es am offenen Fenster gemacht, ist er abgeknüllt und alle haben es gesehen. Er hat sich doch nicht versteckt für seinen Glauben. Obwohl er ganz genau gewusst hat, was das wird bedeuten. Aber er hat immer gewusst, was könnt die Mächtigen von dieser Welt mir überhaupt antun. Ich gehe zur höchsten Instanz. Er hat sagen, er hat so ein Vertrauen und so ein Gebetsleben, so eine Beziehung zu Gott, dass er sich durch nichts hat aus dieser Beziehung mit Gott rausreissen lassen. Er hat nicht mit menschlichen Mitteln gekämpft, hat sich nicht versteckt, hat keine Heimlichkeit zugelassen. Denn er hat Gott mehr vertraut. Und es hat ihn nichts aus dieser Beziehung abgehalten. Weil er die innere Gewissheit hatte, nichts passiert an Gott vorbei. Er ist und bleibt mächtig. Und einen Punkt will ich jetzt nur erwähnen, weil ich bisher nur vom Teenager geredet habe. Der Teenager Daniel, der ist natürlich auch grösser geworden, älter geworden. Wenn ihr das Buch durchlesen, seht, er hat einige Könige überlebt. Und immer wieder ist er in den Status gekommen, dass er Berater worden ist. Und dann ist er wieder in die Vergessenheit geraten. Aber dann lesen wir eine Passage, wo er, und das ist 70 Jahre etwas später, das heisst, er ist schon fast 90. Sind ein paar unter uns auch. Und dann entdeckt er plötzlich, während dem Bibellesen, er hat eine Stelle aus Jeremia gelesen, liest er dort im, es wird uns im Daniel 9,2 dann berichtet, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen soll. Und er hat gewusst, hey, jetzt bin ich dann bald schon 70 Jahre dort zu Babylon. Das müsste jetzt bald kommen. Und bei ihm ist so ein Aha-Erlebnis durchs Bibellesen und das treibt ihn wieder ins Gebet. Und er sagt, Gott, rette dies Volk. Jetzt muss doch endlich vorbei sein mit dieser Leidenszeit. Manchmal denken wir, was können wir im Alter denn noch? Beim Daniel sehen wir, der war so nah an Gott gewesen. Er hat die Bibel gelesen, obwohl er vieles wahrscheinlich immer wieder gelesen hat. Er war offen für das, was Gott ihm sagt und was er ihm aufs Herz legt und hat dann betet. Weil er gewusst hat, ich muss und kann nicht mit menschlichen Mitteln kämpfen. Ich bete und Gott wird tun, was er will. Der dritte Punkt will ich auch nicht darauf eingehen, aber leset einmal das Buch, wie mutig der Daniel und seine Freunde immer wieder vor der König angestanden sind und ihren Glauben bekannt haben. In den grössten Gefahren ist er mutig gewesen und er hat sogar zum König direkt in die Augen gesagt, es gibt einen, der höher ist als du. Schon das hätte ihm eine Strafe einbringen können. Und er hat sich gewagt zu sagen, ich glaube an den allmächtigen Gott, der höher ist als alles, was du kennst oder wo du bist. Und er sagte dem König sogar, du König hast dein Herz nicht demütiget vor Gott, vor dem lebendigen Gott, obwohl du so alles von mir schon gehört hast und gewusst hast. Und Gott hat für dich eine Strafe. Dein Reich wird aufhören. Er hat wieder Traum deutet und alles. Ich will euch ermutigen, das Buch nochmal durchzulesen. Euch anstecken zu lassen von dieser Leidenschaft. Und das Spannende ist, die anderen Juden habe ich ja jetzt gar nicht erwähnt. Aber ich stelle fest, der Daniel und seine Freunde, die haben eine andere Leidenschaft gehabt, wie die anderen Juden. Und ich wünschte mir uns das neue Feuer, die Leidenschaft, dass wir uns anstecken lassen von dem Daniel. Und wir werden jetzt miteinander in eine Zeit hineingehen, wo wir miteinander beten und durch Lieder ausdrücken und um eine neue Leidenschaft auch beten. In dem ersten Lied, da heißt es dann, Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz. Mach mich rein, heilig, dir allein will ich dienen. Herr, mach mich rein, heilig, dir allein will ich dienen, mein Meister, und deinen Willen tun. Und ich lade euch ein, dass wir miteinander das Gebet singen. Und wenn du nicht bereit bist dafür, dann lass einfach zu, lass auf dich wirken. Aber ich will dich einladen, dass wir unser Herz Gott anlegen in dieser Zeit. Und ihr dürft gerne auch dazu aufstehen.